Guten Abend allerseits. Mein Arbeitsauftrag habt ihr gerade gehört, relativ klar. Ich werde etwas, wie der Titel hier auf dieser schönen Folie auch schon verraten lässt, zur Geschichte und Gegenwart des Anti-Amerikanismus sagen. Ich würde sagen, ich mache es so ein bisschen on the flight, wie ausführlich das wird und was ich weglasse oder nicht. Ich habe jetzt nicht ganz genau 20 Minuten getimt, aber vielleicht ist einiges davon ja auch schon klar. Das war mir jetzt im Vorfeld nicht ganz, wahrscheinlich den VeranstalterInnen jetzt auch nicht bewusst, wie die Crowd hier so aussieht, also was ich voraussetzen kann und was nicht. Um es nicht zu redundant zu machen, würde ich vielleicht über manche Sachen dann ein bisschen schneller hinweggehen, auch um im zeitlichen Rahmen zu bleiben. Ich beginne also zunächst mit der Historie. Naheliegenderweise folgt darauf die Gegenwart und sage dann noch kurz ein bisschen was zu Anti-Amerikanismus, wie Anti-Amerikanismus funktioniert, theoretisch. Und das eigentlich Relevante, würde ich jetzt mal sagen, habe ich auf die letzte Folie gepackt, die abschließenden Überlegungen. Das soll so ein bisschen die Brücke zu Lars Vortrag schlagen, also so ein bisschen mehr auf die US-Wahl, die Gesellschaft in Amerika gerade, aber auch natürlich auch da nochmal auf die deutschen Projektionen auf Amerika gehen. Okay, das aber nur als Spoiler schon mal, dass die Konzentration bis dahin ausreicht, weil dann wird's finde ich zumindest wirklich interessant. Vorher natürlich auch schon, wenn wir in die Geschichte des Anti-Amerikanismus schauen, also einige von euch werden ja vielleicht dieses ganz epochenmachende Buch von Dan Diener kennen und vielleicht noch ein bisschen im Bewusstsein haben, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, aber ein Großteil dessen, was ich hier also jetzt präsentiere, historisch, da ich ja auch Soziologe bin, ist jetzt nicht meine eigene Forschung, sondern ist von Historikern und Historikerinnen wie Dan Diener und anderen zusammengetragen worden. Und ich denke, das Überraschende erstmal für viele, die sich jetzt mit dem Thema Anti-Amerikanismus noch nicht beschäftigt haben, ist, dass der Anti-Amerikanismus überhaupt schon so lange existiert. Dass wir also bis ins 18. Jahrhundert hinein schon Anti-Amerikanismen beobachten. Also üblicherweise ist ja die Bauchintuition, Amerika regiert die Welt und deshalb ist es ja nachvollziehbar, dass es so viel Kritik an Amerika gibt. Wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, existiert Anti-Amerikanismus schon zu einer Zeit, in der Amerika definitiv keinen Einfluss in der Welt hatte und selbst teilweise sich als Nationalstaat noch gar nicht formiert hatte. Also diese Denker, die man hier auf der Folie sieht, also Buffon, Depor, Raynal, das sind alles Menschen, die im ausgehenden 18. Jahrhundert oder Mitte des 18. Jahrhunderts schreiben. Und das Interessante ist, dass die Kinder ihrer Zeit versuchen, biologistische Inhalte auch auf Gesellschaft zu übertragen. Und das bedeutet dann, dass von der Degeneration der Natur, die diese Naturalisten auf dem nordamerikanischen Kontinent zu beobachten glaubten, dass diese Degenerationsthese auf die Menschen übertragen wird. Dass also alle Europäer, Europäerinnen, die einmal Fuß gesetzt haben in Nordamerika, dass diese also auch degeneriert werden. Das ist vielleicht für die Zeit jetzt für uns nicht super überraschend. Überraschend ist aber, dass dieses Degenerationsnarrativ bis heute durchgehalten hat. Also das begegnet einem verschiedenen Facetten. In den verschiedenen Anti-Amerikanismen, dazu komme ich später nochmal drauf zurück, also welche verschiedenen Formen des Anti-Amerikanismus wir auch beobachten können, phänomenologisch, begegnet uns dieses Narrativ wieder. Degeneration, also insbesondere im kulturkonservativen Anti-Amerikanismus, amerikanische Kultur ist degeneriert, aber auch Menschen. Im Laufe der Moderne kristallisiert sich dann insbesondere in der Intelligenzia so etwas wie ein Ressentiment des Anti-Amerikanismus heraus, ist aber vor allem gewissermaßen, ohne dass die Leute jetzt selbst Aristokraten sind, aber vom Duktus her aristokratisch geprägt. Es geht hier vorwiegend um Traditions- und Kulturlosigkeit, Materialismus, Vulgarität, Religiosität, Massendemokratie. Hier hat leider der sonst so geschätzte Heinrich Heine, Namensgeber der Universität, die mich bezahlt, auch nicht besonders geglänzt. Bei Heine findet man den Ausspruch schon, dass, ja, ich zitiere das einfach mal, dass Heine ängstet ein Land, wo die Menschen Tabakkeuen, sie ohne König kegeln und ohne Spucknaff speien, das heißt, rekurriert auf diese vorgebliche Kulturlosigkeit und eben auch der Ausspruch, dass für die Amerikaner das Geld Gott wird. Und dies sage ich vor allem jetzt auch wieder im Hinblick auf die Gegenwart, weil natürlich das auch ein zeitgemäßes Narrativ ist, dass in Amerika anders als in Ländern, in denen zum Beispiel rheinischer Kapitalismus existiert, dort der Kapitalismus vollumfänglich sich durchgesetzt hat und nur spekulative Gewinne, das Geld ist ihr Gott, im Mittelpunkt stehen. Ja, im Laufe des 19. Jahrhunderts und hin zum Fin de siècle beobachten wir mehr und mehr eine Verschiebung des Anti-Amerikanismus zum Kulturpessimismus und zum Antimodernismus im eigentlichen Sinne, also die große Krise der Moderne oder die erste große Krise der Moderne im ausgehenden 19. Jahrhundert, die also auch mit einer Veränderung des Nationalstaats, Imperialismus und anderen historischen Krisen und Herausforderungen einhergeht. Ich formuliere es mal so allgemein, ohne jetzt ins Detail gehen zu können. Und die heraufbeschwört, dass man eine Erklärung sucht und diese Erklärung im amerikanischen Wesen findet. Auch hier begegnet uns schon das Leitmotiv der Amerikanisierung, ist also schon relativ alt. Wir finden also entsprechende Wörterbuchbeiträge sowohl im Französischen, Englischen als auch Deutschen in dieser Zeit, also Amerikanisé, Amerikanisierung, Americanize, das sind also alles Begriffsschöpfungen, die es erst hier im ausgehenden 19. Jahrhundert geben wird, was natürlich schon anzeigt, dass hier etwas entsteht, das dann im Laufe des 20. Jahrhunderts massenwirksam verarbeitet wird. In Weimar ist zwar der Anti-Amerikanismus zunehmend verbreitet, aber immer noch hauptsächlich bei Intellektuellen anzutreffen. Hier formiert sich dann zunehmend eine antikapitalistische Komponente heraus, also das, was wir bei Heine sozusagen noch sehr auf der Ebene, sage ich mal, des reinen einfachen Vorurteils sehen, also das Geld ist ihr Gott, nimmt hier sozusagen eine gewisse Systematik, dass man versucht, Kapitalismus zu verstehen und das Verstehen des Kapitalismus läuft über Lokalisierungen, also der Bezug auf Amerika, man versucht, das Ganze am amerikanischen Modell festzumachen und zu personifizieren. Das heißt, es rücken dann besonders einzelne Personen in den Mittelpunkt, zum Beispiel Woodrow Wilson, der also selbst auch als jüdisch beschrieben wird. Wilson selbst war kein Jude, aber wir haben hier schon eine erste Verbindung von Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. Also Wilson, der mit dem 14-Punkte-Plan ja, wesentlich vorangetrieben hat und der in Deutschland dann recht schnell sehr verhasst wird. Und hier haben wir schon einen ersten Ansatz einer anti-amerikanischen Verschwörungstheorie, nämlich, dass über Wilson und das jüdische Lobby in Amerika in die Weltgeschichte eingegriffen wird. Also das ist dann auch die Zeit, in der Anti-Amerikanismus und Antisemitismus sehr eng verschmelzen und in der übrigens auch Adolf Hitler sozialisiert wird, natürlich. Es gibt einen Aufsatz von Brandon Sims, der so ein bisschen vor ein paar Jahren für Furore gesorgt hat, in dem Sims, ist ein sehr berühmter englischer Hitler-Biograf, der dann versucht nachzuweisen, dass Hitler eigentlich über den antiamerikanischen Antikapitalismus nach dem Ersten Weltkrieg sich radikalisiert und der Antisemitismus bei ihm sozusagen sekundär und danach erst kommt. Ich will das gar nicht einschätzen und kann es auch nicht einschätzen, inwiefern man sozusagen hier eine Kausalität und eine Genealogie zeichnen kann. Wichtig in dem Zusammenhang ist, glaube ich, nur, dass kaum zufällig im Nationalsozialismus dann auch beides Anti-Amerikanismus und auch Anglophobie mit Antisemitismus einhergeht. Und der Code der jüdischen Ostküste ist ja bis heute gebräuchlich. Gut, wie liege ich denn in der Zeit? Naja. Im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird dann Antiamerikanismus immer mehr zum Massenphänomen. Das ist also die Entwicklung, die wir da insbesondere ab 68 und in den 80er Jahren beobachten. Hier bildet sich der Antiimperialismus zunehmend heraus. Wenn man es auf Deutschland beschränkt, sehen wir den großen Aufstieg der antiimperialistischen Gruppen in dieser Zeit, trotzkistischer Gruppen und ähnlicher, die ihren Antikapitalismus immer wieder an Amerika schärfen und damit auch einen antiamerikanischen Kurzschluss in diesem Antikapitalismus, in dieser antikapitalistischen Erklärung drin haben. Und ich denke, auch das ist nach wie vor relevant. Komme ich später nochmal drauf zurück. Ja, die jüngere Vergangenheit, auf die ich gleich auch nochmal insbesondere die letzten 10 Jahre näher zu sprechen komme, beginnt dann im Prinzip nach 2001. Also hier ist jetzt wirklich Antiamerikanismus zum Massenphänomen geworden. Globalisierungskritik und Friedensrhetorik geht meistens mit antiamerikanischen Ressentiments einher, insbesondere in der globalisierungskritischen Linken bildet sich zu der Zeit vehementer Antiamerikanismus heraus, beziehungsweise knüpft an den des Antiimperialismus an. Und die verbreitetste Verschwörungstheorie, die wahrscheinlich alle hier schon mal gehört haben, ist die der sogenannten Truther, dass also 9/11 ein Inside-Job war. Und auch diese Verschwörungstheorien sehr häufig damit verbunden, dass auch gefragt wird, warum denn keine Juden im World Trade Center waren und dementsprechend der Anknüpfungspunkt zum Antisemitismus hier sehr augenscheinlich ist. Gut, das erstmal in aller Kürze zur Geschichte, weil es so ein bisschen ritt, aber sollte im Prinzip hauptsächlich zeigen, dass man das Phänomen nicht versteht, wenn man nur aus heutiger Perspektive draufschaut, sondern viele der Narrative der Semantiken treten schon früher auf. Und was man eben auch schon sieht, ist, dass schon sehr früh der Antiamerikanismus auch in der Linken salonfähig ist und häufig als Ersatz für eine fundierte Kapitalismuskritik kursiert. Ich habe mir jetzt die letzten 10 Jahre noch mal ein bisschen genauer angeschaut, weil es ja auch darum ging, wie sieht es aktuell aus. Hier haben wir vor 10 Jahren die Mahnwachen für den Frieden und was man da zu hören bekam, ähnelt schon sehr dem, was man heute bei den russlandfreundlichen und ukrainekritischen Demonstrationen und Mobilisierungen hören kann. Das ist auch damals schon im Zuge der Ukraine-Krise entstanden, diese Montagsmahnwachen, also 2014, als die Krim besetzt wurde. Und hier haben wir zum Beispiel Elsässer, aber auf diesen, also ist, denke ich, bekannt, einer der Akteure der neuen Rechten in Deutschland, früher Konkretautor, wäre fast mal konkret Herausgeber und Nachfolger von Kremnitzer geworden. Ja, und jetzt bekannt durch sein Compact Magazin, ist natürlich explizit pro-russisch, weiß man inzwischen, und verwendet auch sehr lehrbuchhaft fast schon, also wenn es ein Lehrbuch zum Anti-Amerikanismus denn gäbe, Begriffe wie internationale Finanzoligarchie, verweist auf Rockefeller, Rothschild, Soros und so weiter. Das sind also alles jetzt Zitate aus Reden, die er während dieser Montagsmahnwachen gehalten hat. Dort spricht er auch von einer kleinen Schicht von Geldaristokraten, die Federal Reserve benutzen, um die ganze Welt ins Chaos zu stürzen. Interessant ist vor allem an diesen Montagsmahnwachen, die also unter anderem von Elsässer mit bespielt wurden und organisiert wurden, dass die Teilnehmenden, es gibt eine WZB-Studie dazu, also Wissenschaftszentrum Berlin, die hier zitiert ist, dass ein großer Teil der Teilnehmenden aber linke WählerInnen sind. Das heißt, das, was wir auch heute beobachten können, dass es hier enorme Querfront, nicht nur Bemühungen, sondern auch tatsächlich Querfront-Vernetzungen gibt zwischen einer bestimmten Sektion der Linken und der neuen Rechten. Das können wir also damals auch schon sehr gut sehen bei diesen Demonstrationen. Auch aus dem rechten Spektrum sind diese Mobilisierungen gewesen. Pegada knüpft natürlich an Pegida an und bedeutet ausgesprochen patriotische Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Ich weiß nicht, wer sich noch an die erinnern kann. Sind organisierte Neonazis gewesen, die tatsächlich aber auch Querfront-Tendenzen haben. Insbesondere die Thüringer Neonazi-Szene hat hier versucht, Kontakt mit linken Gruppen aufzunehmen und versucht, sich zu vernetzen. Damals war IS noch in den Medien und sehr präsent. Die entsprechende Verschwörungstheorie ist gewesen, dass der IS ein Instrument der USA ist und letztlich von der CIA finanziert wird. TTIP, können sich die meisten wahrscheinlich auch noch daran erinnern. Nicht alles natürlich, was im Rahmen von TTIP passiert ist, ist im eigentlichen Sinne anti-amerikanisch. Das heißt, die Bewegung war relativ groß. Wir haben ja NGOs, Gewerkschaften, wir haben anti-amerikanische Redeinhalte und Positionen, die wir hier finden. Aber natürlich auch das, was wir versuchen können, empirisch abzutrennen und als Amerika-Kritik bezeichnen können. Also nicht alles, was jetzt Amerika kritisch ist, um vielleicht auch das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, muss man letztlich als anti-amerikanisch einstufen, wobei dann immer die Frage ist, wie ist der allgemeinere Diskurs, in dem auch amerikanisch kritisch gemeinte Positionen integriert werden. Und wenn wir also ohnehin schon einen essentialisierten, und das ist eben der Definitionsanteil, um Anti-Amerikanismus von Amerika-Kritik abzugrenzen, also der Essentialismus, das amerikanische Wesen, das damit verbunden ist. Und wenn wir empirisch versuchen, beides voneinander abzugrenzen, können wir trotzdem, wenn wir auf die Diskursebene gucken, nicht übersehen, dass also auch amerikakritische Positionen anti-amerikanische Diskurse mit befeuern können. Das ist, denke ich, in dem Zusammenhang von TTIP nochmal relevant zu sagen. So, jetzt Gegenwart. Man merkt tatsächlich so an Interviewanfragen, dass Anti-Amerikanismus wieder ein Thema ist. Also es gab lange Zeit, wurde ja vorhin gesagt, also meine Diss ist 2014 rausgekommen. Damals war Anti-Amerikanismus noch ein Thema, was medial bearbeitet wurde und medial auch angefragt wurde. Dann gab es eine sehr ruhige Phase und jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs und der jüngsten Ereignisse, zum Beispiel dieses Manifest für Frieden von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, ist das Thema tatsächlich wieder virulent geworden. Ich denke auch vor allem durch die Gründung des BSW und die Erfolge des BSW, denn wir können relativ gut zeigen, es gibt da erste Studien, also hier von Oliver Decker und KollegInnen, dass eine der wenigen Ressentiments, die auch in der Linken, bei linken WählerInnen verfangen, also wenn man sich Muslimfeindlichkeit, Rassismus und so weiter anguckt, das sieht das anders aus. Aber sobald wir bestimmte Formen des Antisemitismus, also insbesondere israelbezogenem Antisemitismus und eben Anti-Amerikanismus anschauen, ist die Verteilung wie hier abgebildet, dass wir also nicht nur eine höhere Zustimmung bei AfD-WählerInnen haben, sondern die Linke und BSW sich von AfD-WählerInnen nicht unterscheidet. Also es geht hier konkret um diesen, kann man schlecht wahrscheinlich lesen, um diesen grauen Balken, das sind also die Häufigkeitsverteilungen. Wir haben also einen erhöhten Anti-Amerikanismus bei AfD-WählerInnen, bei Linke-WählerInnen und bei BSW-WählerInnen. Ja, und ich denke, aus diesem Grund und auch aufgrund der letzten Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist das Thema jetzt wieder in aller Munde. Ja, so viel zur deskriptiven Ebene, also mal so ein Panorama zu zeichnen, wie das historisch aussieht und wie sich das aktuell dann manifestiert. Jetzt noch ein bisschen was Analytisches zu den Erklärungen des Anti-Amerikanismus. Warum verfängt also Anti-Amerikanismus so gut? Ich gehe auch hier von einer Beobachtung, von einer historischen Beobachtung aus, in dem Fall von Dan Diener, der Epoche machen, kann man eigentlich fast sagen, für die Anti-Amerikanismus-Forschung, die Korrelation zwischen antimodernen Ressentiments und anti-amerikanischen Ressentiments nachgewiesen hat. Also, ich lese das einfach mal vor, das Zitat, weil es so schön ist. Bei aller Unterschiedlichkeit der Embleme und Metaphern des anti-amerikanischen Ressentiments ist ein Element jedenfalls von durchgängiger Beständigkeit das Element einer ambivalenten, vornehmlich aber feindseligen, durch Angst bestimmten Reaktion auf die Moderne. Und wenn man das jetzt versucht, so ein bisschen soziologisch zu rekonstruieren, was das bedeutet, dann können wir hier drei Funktionen des Anti-Amerikanismus unterscheiden. Erstens, der Anti-Amerikanismus stellt eine Rationalisierung des sozialen Wandels dar, insbesondere per Lokalisierung. Also man findet einen Ort, auf dem die Moderne und Spätmoderne zu Hause ist. Man findet Personen, also Personifizierungen, die für soziale Krisen verantwortlich sind. Man hat also eine Schwundform von Gesellschaftskritik im Anti-Amerikanismus. Das ist der erste Punkt. Der zweite, den kann man in psychoanalytischer Terminologie als Projektion negativer Selbstanteile beschreiben. Ich gehe jetzt nicht so sehr ins Detail, was die Mechanismen dahinter sind, nur damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, was hier gemeint ist. Es geht um Attribute, wie zum Beispiel Materialismus, Hedonismus, bestimmte Formen des einfachen Glücks, die im anti-amerikanischen Ressentiment wieder auftauchen als Abwertung. Ja, also das, was insbesondere der Kultur konservative und kritische, sich an Hollywood zum Beispiel abarbeitende Anti-Amerikanismus beschreibt, ist sozusagen das einfache Glück, der Skandal des einfachen Glücks, dass man wirklich nur sich berauscht an einem guten Actionfilm zum Beispiel, um es sehr anschaulich zu machen. Also was hier dahinter steckt, ist, dass einzelne Impulse, die Triebimpulse, die Subjekte empfinden, abgewehrt werden aus bestimmten Gründen, gesellschaftstheoretischen Gründen, und diese Impulse auf Amerika projiziert werden. Ich muss jetzt ein bisschen andeutungshaft bleiben, aber ich hoffe, man kann sich ein bisschen was darunter vorstellen. Konstruktion identitäre Kollektive ist, denke ich, ein bisschen intuitiver. Anti-Amerikanismus dient also dazu, die eigene Identität, in dem Fall die deutsche, wie wir gesehen haben, auch die europäische, zu schärfen, indem man eine andere Identität abwertet. Hier die Wesen, die essentialistisch essentialistisch wahrgenommenen und ausgedeuteten Amerikanismen, also Amerika und Amerikaner. Ja, und vielleicht als Randnotiz noch, das sind also auch Funktionen, die wir im Antisemitismus finden, und über diese Funktionen docken Antisemitismus und Antiamerikanismus dann auch häufig aneinander an. So, jetzt habe ich viel zum Antiamerikanismus gesagt. Heute soll es ja auch ein bisschen um die US-Wahlen gehen. Aber wie gesagt, war auch mein Arbeitsauftrag. Also ist jetzt nicht nur meine Schuld gewesen. Jetzt am Ende will ich noch mal ein bisschen zum, vielleicht das für die Gegenwart und für das, was uns in den nächsten Wochen bevorsteht, noch mal so ein paar Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, in den Raum stellen. Also erstens denke ich, was wir in Amerika erkennen und was wir auch in Europa erkennen, was wir in den westlichen Demokratien erkennen, sind Grenzen der Aufklärung, also dass der bürgerliche Staat die Glücksversprechen, die er politisch und ökonomisch zu Beginn der Moderne macht, nicht einlösen kann. Dass wir also auf der einen Seite ökonomisch nach wie vor mit der sozialen Frage beschäftigt sind, soziale Ungleichheit eher größer als kleiner wird, ist also ein Skandal, der auch dem Alltagsverstand natürlich nicht entgeht. Nur, dass der Alltagsverstand die Erklärung dafür natürlich nicht unmittelbar parat haben kann und verkürzt Anti-Amerikanismus als, wie schon gesagt, Schwundform von Gesellschaftskritik benutzt. Anti-Amerikanismus, aber auch generell autoritäre Einstellungen. In Bezug auf den politischen Bereich kann man das nochmal präzisieren. Also die Demokratie, die sich in den letzten Jahrhunderten durchgesetzt hat, als Gesellschaftsmodell, hat bestimmte Antinomien stillgestellt, also bestimmte Widersprüche. Zum Beispiel den Widerspruch zwischen Volkssouveränität und Repräsentativität. Und was wir im Rechtspopulismus beobachten, ist das Auflösen dieser Spannung hin zu einem bestimmten Pol, in dem Fall zur Volkssouveränität. Und diese Auflösung hat sozusagen auch mit der Grundkonstitution von Demokratie zu tun, mit den Widersprüchen, die auch in Demokratie drinstecken und die der bürgerliche Staat noch nicht lösen konnte. Das heißt, vieles, was wir in Amerika an Autoritarismus und in Europa an autoritärem Backlash beobachten, hat damit zu tun, dass das Glücksversprechen der Aufklärung in der gegenwärtigen Gesellschaftsformation nicht eingelöst wurde. Zweiter Punkt, wir können an der Ideologie des Anti-Amerikanismus etwas ablesen. Einerseits ein Index Veri, also ein Index des Wahren, in dem zum Beispiel im Anti-Amerikanismus eine falsche Kapitalismuskritik enthalten ist, verweist es darauf, dass, oder hat das wahre Moment, dass eine Kapitalismuskritik gefunden werden muss und dass die Intuition des Anti-Amerikaners, der Anti-Amerikanerin, dass dieser Intuition nachgegangen werden müsste, indem man die eigentliche Gesellschaftskritik schärft und zum Beispiel erklärt, woher dieser autoritäre Backlash kommt. Aber natürlich auch ein Index Falsi, also das, was verfolgt wird vom Anti-Amerikaner. Ich hatte Materialismus, Hedonismus und so weiter genannt, dass das natürlich auch eine Liste ist an Dingen, die eigentlich zu bewahren werden. Also dieses Glücksversprechen, das im das negative Anti-Amerikanismus drinsteckt, also in der Abwehr dieses Glücksversprechen, das müsste aufrechterhalten werden und sehe ich in der aktuellen Utopie der Linken nicht mehr so richtig. Trump selbst kann man, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, auch als Anti-Amerikaner lesen, gewissermaßen. Zumindest haben das einige Kommentatoren in den USA gemacht, so Kevin Williamson, der am 13. September 2024 in The Dispatch schreibt. Das ist also ein konservatives Publikationsorgan, muss man dazu sagen, aber eben Konservative, die sich gegen Trump wenden. Aber deswegen verwenden die natürlich auch den Begriff des Anti-Amerikanismus ein bisschen anders, als wir das tun würden. Nichtsdestotrotz will ich das mal vorlesen. Donald Trump is a funny kind of patriot. He loves America, except for the cities, the people who live in the cities, about half of the states, the universities, professional sports leagues, Hollywood, Silicon Valley, Wall Street, the legal system, immigrants, the culture. Also im Prinzip findet man hier sozusagen eine ganze Liste an Abwertungsphänomenen, die auch im Anti-Amerikanismus, im europäischen Anti-Amerikanismus eine Rolle spielen. Und zumindest in diesem Sinne kann man Donald Trump auch selbst als Anti-Amerikaner klassifizieren. Vierter Punkt, über den man vielleicht diskutieren könnte, ist die Pluralität Amerikas, die häufig im deutschen Diskurs übersehen wird. Dass also vor allem die Unterstützung der Demokratie, ich habe ja mal eine jüngere Umfrage mitgebracht, in den USA trotz der hohen Zustimmungswerte von Trump, über die wir auch nochmal sprechen können, wo die herkommen, welche Ursachen die haben, trotz dieser hohen Zustimmungswerte grundsätzliche Demokratievorstellungen viel weiter verbreitet sind als in Deutschland zum Beispiel. Also in Deutschland gibt es ja auch entsprechende Studien, da sieht das ganz anders aus. Hier haben wir, und dieser dunkelblaue Balken, das sind also sehr starke Zustimmungen zu diesen Items, also Grundrechte und Grundelemente der Demokratie, die von der überwältigenden Mehrheit der AmerikanerInnen geteilt werden. Damit will ich natürlich jetzt das Bild nicht zu rosig malen, also auch ich sehe natürlich insbesondere seit dem 6. Januar 2021 eine starke Radikalisierung der amerikanischen Gesellschaft und teilweise auch, was die Bewegung anbetrifft, auch über diesen Begriff kann man vielleicht dann nochmal diskutieren, faschistoide Elemente. Aber wenn wir uns die Gesellschaft angucken und auch die Tradition Amerikas, die demokratische Tradition, würde ich doch, und das sollte der Kern hier sein am Ende, stark davor warnen, allzu schnelle Weimar-Analogien und Faschismus-Analogien zu ziehen, wie es in der Vergangenheit doch immer wieder passiert ist. Okay, das ist so mein Takeaway und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Also erstmal auf Lars' Vortrag natürlich noch, sorry.
Ich würde sagen, Lars macht direkt weiter.
Ja, schönen guten Abend. Ich danke herzlich für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Ich habe leider nicht so was Tolles vorbereitet. Jetzt mache ich mir hier noch das an, damit ich auch weiß, wie ich in der Zeit liege. Genau. Vor solchen Veranstaltungen sage ich immer noch ganz gerne, wer irgendwann mal in Hamburg ist, kann gerne bei der Hamburger Studienbibliothek vorbeischauen. Das ist nämlich tatsächlich eine Bibliothek und gerade insbesondere Leute von auswärts sind immer ganz begeistert und sagen, oh, sowas hätten wir auch gerne. In Hamburg ist es dann immer wieder ein bisschen anders, aber also ein großes Gebäude an der Autobahnausfahrt. Gut, aber jetzt zu den US-Wahlen. Das Spannendste am kommenden 5. November ist natürlich, wie das Ganze wohl ausgehen wird. Dazu habe ich leider auch nichts Schlaueres zu sagen als zigtausend andere Kommentatoren. Nichts Genaues weiß man nicht. Sogar wie ungewiss der Ausgang sein wird, ist ja ungewiss. Der gleiche Fehler in den Umfragen wie vor 4 Jahren. Und der Triumph für Trump ist eigentlich schon sicher. Wenn aber umgekehrt die DemoskopInnen überkompensiert haben, wofür denn es wieder auch Indizien gibt, gewinnt Kamala Harris komfortabel. Das Wahrscheinlichste aber, es gibt eine Wiederholung von 2016 und 2020, das heißt, die Mehrheit stimmt gegen Trump, aber wer dann tatsächlich ins Weiße Haus kommt, Darüber entscheiden ein paar 10.000 Stimmen in so 5 bis 6 ausgewählten Swing States. Dass die Sache überhaupt so knapp ist, dass also eine so abstruse Figur wie Trump quasi ein Münzwurf davon entfernt ist, eine neue Amtszeit zu gewinnen, verweist wiederum darauf, dass einiges im Argen liegen muss. Die ganze Wählerei ist natürlich schon immer, und zwar notwendigerweise, ein irrationaler Akt gewesen. In der bürgerlichen Gesellschaft heißt Wählen immer, gegen die eigenen Interessen zu stimmen, und um wie viel man im eigenen Interesse als Bürger die eigenen Interessen beschränken wollen muss, dazu gibt es halt keine vernünftige Antwort. Und deshalb haben Wahlen eigentlich immer, gerade in zivilisierteren Gesellschaften wie den USA, einen Spektakelcharakter. Das ganze Tamtam, über das man so gerne hierzulande die Nase rümpft, weil das gar nicht so richtig ist wie im Staatsbürgerlehrgang. Also das ganze Tamtam mit viel Show und Babys küssen und so weiter gehört eben dazu, dass zu dem quasi Eingeständnis, dass das Ganze auch irgendwie ganz schöner Quatsch ist. Aber man für den Quatsch wenigstens unterhalten werden möchte. Und am Ende entscheidet dann irgend so ein Blödsinn wie Charisma oder mit wem würde ich lieber ein Bier trinken darüber, wer dann der sogenannte mächtigste Mann oder vielleicht in diesem Fall die mächtigste Frau der Welt sein wird. Und je knapper die ganze Sache ist, desto entscheidender sind natürlich die Stimmen genau der absolut Ignorantesten unter den Wählerinnen und Wählern, von denen wirklich niemand weiß, was sie eigentlich genau motiviert. Vor einigen Jahren gab es so einen kleinen Trend von so verschiedenen politologischen Veröffentlichungen, die das im Wesentlichen auch eingestanden haben. Dieses ganze Bild vom aufgeklärten, informierten Wähler, der also nach langer Überlegung seine Wahlentscheidung trifft, war da zu lesen, ist eine reine Fiktion. Über Wahlen entscheiden die ersten Akzidenzien, zum Beispiel die Zahl der Haitoten an der Küste von New Jersey. Aber, so das hoffnungsvolle Fazit in diesen Veröffentlichungen, ein kleines Gran Rationalität bleibt eben doch in der Wahlentscheidung. Wenn der Laden läuft und die Wirtschaft brummt, dann fühlen sich die Leute gut und die Regierung wird belohnt. Nun war das zwar immer schon zweifelhaft, weil eben die Verbindung zwischen Politik und Kapitalverwertung extrem verwickelt ist und einigermaßen prekär. Aber aktuell, bei dem derzeit laufenden Wahlkampf, wird es ganz empirisch dementiert. Alle Wirtschaftsdaten in den USA zeigen eine florierende Ökonomie an, und zwar ausnahmsweise nicht nur für die Top 0,1%, sondern eben auch gerade für die untersten Lohnsegmente, wo Lohnsteigerungen tatsächlich inzwischen deutlich stärker sind im Durchschnitt als die inflationären Verluste. Dennoch zeigen alle Umfragen, dass die übergroße Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner davon überzeugt sind, dass die Wirtschaft ungeheuer schlecht läuft, eben weit über das Trump-Lager hinaus. Und zwar immer mit einer der interessanten Differenz, dass sie sagen, ja, mir geht's gut, aber dem Land geht's total schlecht. Eine boomende Wirtschaft ist eben, lehrt uns das, kein Faktum, sondern eine Interpretation. Und die Trump-Wähler auf ihren Yacht-Demos, die sagen, wir müssen Trump wählen, weil die Inflation uns alle zerstört, erzählen dann auf Nachfrage, mir geht's natürlich gut, aber das kommt ja auch nur, weil ich so ein Übermensch bin, der sich alles selber erarbeitet hat. Die Rolle der Politiker in der spätbürgerlichen Gesellschaft ist inzwischen wohl am ehesten zu vergleichen mit der eines Fußballtrainers. Meistens haben sie ziemlich wenig Einfluss auf die Resultate, jedenfalls deutlich weniger als ungefähr alle anderen. Aber gut, dass es eben jemanden gibt, den man verantwortlich machen kann, wenn man gerade schlecht gelaunt ist. Siehe die Popularitätswerte ungefähr jedes Regierungschefs in den G8-Ländern, ob es nun Scholz, Macron, Dingen hier Rishi Sunak oder Trudeau ist. Die Fußballtrainer-Analogie klappt in den USA auch noch besonders gut, weil diese ganze Vorstellung vom mächtigsten Mann der Welt sich eben an diesen ganzen Checks and Balances blamiert, die dafür sorgen, dass ein Präsident ziemlich wenig von dem, was er so als sein politisches Programm verkündet, umsetzen kann, aber trotzdem alle glauben, dass der Ersatzkönig im Weißen Haus doch irgendwie schuld sein muss. Es gibt eine Umfrage, zum Beispiel, nachdem die Mehrheit der Wahlbevölkerung glaubt, dass Joe Biden schuld ist an der Einkassierung des Abtreibungsrechts durch den obersten Gerichtshof, denn es ist ja in seiner Amtszeit passiert. Die Analogie mit dem Fußballtrainer funktioniert allerdings auch insofern, dass es ja doch ein ganz paar wenige gibt, die ihre Mannschaft wirklich besser machen, und eine ganze Menge mehr Trainer, die selbst halbwegs akzeptable Teams in Gurkentruppen verwandeln können. Womit wir eben beim Thema Trump wären. Ob die Wahl Kamala Harris die Welt besser machen würde, darf man bezweifeln. Aber dass die Wahl Trumps die Welt schlechter macht, das weiß man. Er hatte schließlich ja schon seine Amtszeit, eine Amtszeit mit Pleiten, Pech und Pannen und vor allen Dingen eine ganze Menge Horror. Für die Flüchtenden und ihre Kinder, die voneinander getrennt und in Lager gesteckt wurden, für die Kurden in Syrien, die man über Nacht in Stich gelassen und Erdogan zum Abschlachten überlassen hat, für die Hunderttausende, die bei Covid nicht hätten sterben müssen, wenn es nicht einen Präsident gegeben hätte, der absolutes Interesse daran hatte, bis zum Ende die Krankheitszahlen zu leugnen. Die Frage ist nur, wie viel schlimmer macht denn die Wahl Trumps die Welt? Um das zu beantworten, muss man wohl, Heiko hat es in seinem Vortrag schon angesprochen, zumindest die F-Frage stellen. Wie faschistisch sind denn Trump und seine Republikaner? Bemerkenswerterweise ist übrigens eine Frage, die in den USA Linksliberale sehr viel bereiter sind zu stellen als die radikale Linke, von der man sich doch vorstellt, dass sie eigentlich immer alles faschistisch nennt. Aber bei den radikalen Linken gibt es viele Gründe. Eine ist natürlich, dass die Linksliberalen wirklich durch so etwas wie die Wahl Trumps in ihrer Weltsicht erschüttert wurden und bereit eine ganze Menge für möglich zu halten. Während die radikalen Linken sich 2016 vor allem eher bestätigt fühlten, Trump, das war so in den entsprechenden Magazinen zu lesen, war irgendwie schon die gerechte Strafe für die Demokratische Partei und ihren neoliberalen Verrat an den kleinen Leuten. Diese damals besonders beliebte Deutung, dass es eigentlich die forgotten men and women waren, also die Armen und Abgehängten der Globalisierung, die Trump ins Amt verholfen haben, weil sie sich davon bessere Jobs oder Rückkehr der Schwerindustrie oder sowas vorgestellt haben, ist freilich immer schwerer aufrechtzuerhalten. Je deutlicher wird, dass die Leute von Trump nicht Arbeit wollen, sondern einfach exakt das, was er verspricht. Und was er verspricht, ist im aktuellen Fall die Demütigung des Ungeziefers, des Vermin, des inneren Feindes, des Enemy Within, was alles möglich meinen kann. Minderheiten, LGBTQ, Intellektuelle, Stadtbewohnerinnen, die Bewohnerinnen und Bewohner Kaliforniens, New Yorks, der Ost- und Westküste. Irgendwie heilt das Ding hier so. Was er verspricht, ist weitere natürlich die Amnestie für den 6. Januar den Sturm aufs Kapitol verknastet wurden und die in seinem Sprachgebrauch als Hostages, also Geiseln des Deep State bezeichnet werden. Was er verspricht, ist ungehemmte Polizeigewalt, kurze Prozesse gegen Drogendealer, Vorbild China, Todesstrafe an einem Tag, ein Blutgericht für Ladendiebe, einen Tag, an dem mal so richtig losgelassen wird und dann das Problem erledigt sei. und die Deportation von 20 Millionen sogenannten Illegalen. Und auf dem Parteitag der Republikaner hielten die Leute tatsächlich alle so Schilder hoch, Mass Deportation Now. Und eine Massendeportation von 20 Millionen heißt natürlich Sonderkommandos mit Sondervollmachten, die die Städte durchkämmen und Leute in Lager stecken. Es ist, man kann das kaum anders bezeichnen, ein durch und durch faschistisches Programm. Vielleicht noch als kleine Anekdote, ich gucke ja gerne Football und wenn man Spiele aus Swing States guckt, also die in Pennsylvania stattfinden oder in Michigan, dann gibt es natürlich haufenweise Wahlwerbung dazwischen geschnitten. Und die Spots, die Trump-Spots, die man sieht, sind 80% immer der eine. Und zwar, dass Kamala Harris verspricht, Illegalen eine Transgender-Operation zu ermöglichen. Das Gegenargument dagegen, dass man hier von einem faschistischen Programm sprechen kann, und zwar interessanterweise von Trump-Gegnern und Trump-Fans gleichermaßen, ist ungefähr, naja, der Typ ist doch halt ein Clown. Das kann man doch nicht immer so ganz so ernst nehmen. Aber Dummheit und Autoritarismus sind nun wahrlich kein Gegensatz. Es gab mal die Vorstellung, wenn Ron DeSantis kommt, dann wird es wirklich schlimm, weil der anders als Trump nämlich nicht dumm sei. Und dann wird's richtig hart. Aber Dummheit ist eben kein Gegensatz zu Autoritarismus, sondern wenn überhaupt Ursache zu der Wirkung. Denn für nichts braucht es ja weniger Wissen, weniger Vorstellungsvermögen als für die einfachen Mechanismen eines autoritären Regimes. Bleibt die Frage, wie konnte es dazu kommen? Früher hat man ja so ein bisschen sehnsuchtsvoll in die USA geguckt, siehe die Stichworte, wie Adorno schrieb, die Demokratie tatsächlich substanziell eingegangen ist. Aber heute, wenn man da so hinschaut, kann man ja fast schon froh sein, es hier nur mit der AfD zu tun zu haben. In der US-Diskussion selber dominieren Erklärungen, die auch die US-amerikanischen Spezifika in den Mittelpunkt rücken. Und davon gibt es viele. Die Dominanz von christlichem Fundamentalismus überhaupt in einem Land, was so viel christlicher ist als in Westeuropa üblich. Der ganze Kult um die Gründerväter mit den bizarren Kapriolen, die das so schlägt. We're a republic, not a democracy. Das Erbe von Sklaverei, Bürgerkrieg, die Verklärung der Südstaaten in ihrem Lost Cause, die Geschichte von Jim Crow und den Apartheidsregimes in den dann wieder integrierten Südstaaten, also in die USA integrierten Südstaaten, die Einheit von Isolationismus, Antisemitismus und allgemeiner Paranoia, die in den diversen Kampagnen gegen den New Deal Roosevelts bis in die 60er und 70er Jahre vorherrschten. Alles das ist sicherlich relevant und können wir auch gerne in der Diskussion nochmal aufnehmen. Aber ich würde doch gerne auf ein etwas allgemeineres Moment zu sprechen kommen. Ich meine, ich kann ganze Bücher über das Thema schreiben, aber wenn ich einen Moment nennen würde, würde ich mich auf das konzentrieren, was eben nicht nur in den USA, sondern in allen westlichen bürgerlichen Demokratien derzeit virulent ist. Die letzte große Verheißung des Spätkapitalismus, wo wirklich auch triumphale Wahlsiege mit errungen werden konnten, und zwar nirgends mit größerem messianischen Eifer propagiert als tatsächlich in den USA von Ronald Reagan und seinen Getrauen, war eben das Versprechen, dass man unter Namen wie Neoliberalismus, Monetarismus, angebotsorientierte Wirtschaftspolitik kennt. Nämlich das Versprechen, dass Deregulierung, Kommodifizierung, Atomisierung den vereinzelten Einzelnen zu Freiheit und Prosperität verhelfen werden. Oder in Thatchers Worten das Versprechen, there is no such thing as a society. Also es gibt nichts so etwas wie eine Gesellschaft. Dieses Versprechen ist, was Freiheit und Prosperität, vor allem Prosperität angeht, nie wirklich aufgegangen und hat sich in der Krise 2008 fortlaufend folgende endgültig blamiert. Ganz so, wie das ideologische Geschwisterchen im Geiste der Neokonservatismus sich in der Irak-Invasion blamiert hat. Seither hat die bürgerliche Gesellschaft nicht mehr viel zu bieten, ohne dass ihr doch irgendwie etwas Besseres eingefallen wäre. Und mit dem Scheitern dieses neoliberalen Versprechens explodieren dessen Widersprüche. Bei allen Verheerungen, die dieses Wirtschaftsprogramm und Gesellschaftsprogramm angerichtet hat, gab es doch etwas, was man vielleicht kollaterale Emanzipationsgewinne nennen kann. Vor allen Dingen für die, auf denen der Druck der Gemeinschaft, der Alp der Traditionen immer schon am heftigsten gelastet hat und die also von Atomisierung, Entgesellschaftung irgendwie auch profitieren können. Frauen, die ins Berufsleben kommen, Schwule und Lesben, die als zahlungskräftige Kundschaft umworben werden, Transgender und Menschen mit ihren frei gewählten Identitätsentwürfen. Und diese Freiheitsgewinne sind ihnen natürlich auch den Reaktionären inzwischen aufgefallen. Ohne Gesellschaft, stellen sie erschreckt fest, gibt es ja auch keine Feinde der Gesellschaft, deren Verfolgung dem Ich Stabilität verleihen könnte. Und seither gibt es die irre Kippbewegung zu sehen, für die exemplarisch Trump und seine Make America Great Again Bewegung steht. Sie wollen alles zugleich haben. Einerseits eben das Raubrittertum der Eliten, die lieber einen Mussolini-Verschnitt mit Schutzzollfimmel in Kauf nehmen, als auch nur die kleinste Anhebung des Spitzensteuersatzes zu riskieren. Und andererseits das manische Hohldrehen des Fußvolks, deren Feinderklärung CRT, DEI, nur noch die Eingeweihten des Extended Fox News Universums verstehen. Ich hoffe, hier wusste niemand, was das sein sollte. Es handelt sich um Critical Race Theory und Diversity, ich weiß es nicht. Irgendwas. Also halt irgendwie das, was so in Chefetagen manchmal im Unternehmen propagiert wird, als jetzt müssen wir uns auch mal um Diversität kümmern. Das beste Beispiel übrigens für dieses, weil ich jetzt gerade noch so dabei bin, für diese hohldrehenden Feindbilder hatte ich kürzlich gelesen, Elon Musk, dessen Super-PAC jetzt quasi für Trump seinen Wahlkampf organisiert, schickt so ganz gezielte, also so granular modulierte Anzeigen raus an Social Media, und zwar in Stadtteile und um die Umgebung von Synagogen und wo viele Jüdinnen und Juden wohnen, macht man Anzeigen darüber, dass Harris in Wirklichkeit natürlich mit der Hamas im Bunde ist. Da aber, wo Moscheen sind oder eine hohe muslimische Bevölkerung, zum Beispiel in Dearborn, Michigan, gibt es Anzeigen darüber, dass Kamala Harris Ehemann Jude ist und sich gegen Antisemitismus engagiert. Das ist natürlich einerseits einfach ein zynisches Machtspiel, zeigt aber auch an, dass es so ein bisschen egal ist. Hauptsache, es gibt irgendwas zu hassen. Das Scheitern ist in diesem Hohldrehen immer schon angelegt. Aber das macht die Manie nur manischer und befeuert den LOL Nothing Matters Nihilismus einer Gesellschaft ohne Zukunft. Und nichts vielleicht bezeichnen dafür, als dass Donald Trump nach seiner Abwahl seinen Wohnsitz von New York nach Florida, nach Mar-a-Lago verlegte. In einen Bundesstaat also, das nicht nur das Lieblingsziel von Rentnern ist, also von Leuten, die ihr Leben schon hinter sich haben, sondern ein Bundesstaat, der von Trumps propagierter pro-fossiler Verbrennungspolitik ganz wortwörtlich dem Untergang preisgegeben ist. Ja, Florida versinkt in ungefähr 70 Jahren zur Hälfte unter Wasser. Gut, das wären jetzt erstmal meine Worte. Ha, 21 Minuten.